Es freut mich, dass wir unser Studium in der Heiligen Schrift fortsetzen können über wie legen wir die Bibel aus. Und heute haben wir das Thema die Bibel und Prophetie. Wir erinnern uns, dass die Bibel geschrieben wurde zum Zweck, dass sie uns wieder das Licht gibt, dass wir uns nicht mehr selbst betrügen, dass sie uns befreit davon, dass wir wieder Menschen werden, die lieben können und dass wir ein Mittel haben, mit unserem Gott, von dem wir durch die Sünde getrennt sind, zu kommunizieren. Die Bibel hat einen klaren Inhalt bezüglich der Herkunft des Menschen, der Ursache des menschlichen Problems, was ihn verändert hat, die Folgen der inneren Veränderung, wie er daraus erlöst werden kann. Und sie erklärt auch den Zeitraum und den Ablauf des Erlösungsprozesses. Und dafür gibt es die Prophetie. Von vornherein hat Gott in der Schrift in einem großen Überblick die Prozesse und den Zeitraum für die Erlösung festgelegt. Und wir brauchen unbedingt die Brille des Gesetzes, damit wir das verstehen. So schauen wir uns an, was ist Prophetie oder Weissagung? Und sie befasst sich mit der Zukunft. Ein prophetisches Wort ist ein Wort, das auf die Zukunft geht. Und die Bibel fängt an schon im ersten Buch. Man könnte auch sagen, die Folgen der Sünde, die Gott den Menschen gibt, sind Prophetie, weil sie haben sich so erfüllt. Aber der erste Text, den wir so als prophetisches Wort sehen, ist im ersten Buch Mose 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. So Gott ist der Ursprung jeder Weissagung, weil nur er die Zukunft kennt. Satan hat über viele Jahrtausende gewisse Muster entdeckt und versucht, Dinge vorauszusagen. Und ich sage mir, die er voraussagt, sind wahrscheinlich die, die ihm Gott genehmigt hat, selber zu tun. Aber er kennt die Zukunft nicht. Die Zukunft ist allein die Kenntnis Gottes. Deshalb kann der Ursprung der Prophetie nur Gott selbst sein. Und wenn wir uns den Zeitverlauf dieser Weltgeschichte anschauen, von diesem ersten prophetischen Wort sozusagen, das ja zum ersten Kommen Christi führt, aber auch dort nicht auffällt, sondern es geht bis zur Endzeit, bis zum zweiten Kommen Christi, weil dann wird das Haupt der Schlange durch das Volk Gottes zertreten. Das heißt, die Nachfolger Christi werden in dieser Endzeit, genauso wie Christus am Kreuz den Kopf zertreten hat, dem Bösen den Kopf zertreten, das heißt in dem Sinne, sie werden aus seiner Gefangenschaft herauskommen und werden völlig freie Wesen sein. Und dann kommt natürlich noch das dritte Kommen Christi. So, von Anfang an haben die Propheten mit Mose über den ganzen Zeitraum der Geschichte vorausgesagt und die Endzeit ist die Hauptkonzentration aller prophetischen Schriften des Alten und Neuen Testaments. So, hier in unserer Zeit, da konzentrieren sich alle Dinge. Weil jetzt, in dieser Zeit, kommt der Kampf zu seinem Höhepunkt. Deshalb ist es unheimlich wichtig, die Prophetie zu kennen. Nun, wir haben natürlich als die, die in den letzten Augenblicken dieser Weltgeschichte vor Jesu Wiederkunft leben, einen gewissen Vorteil, weil wir haben die erfüllten Prophezeiungen der Vergangenheit und können uns jetzt sicher sein, dass wenn das alles sich erfüllt hat, dann wird dieses Kleine, was daran gehängt ist, sich auch erfüllen. Das ist der Vorteil oder sollte unser Vorteil sein, weil wir haben geprüft über die Jahrtausende, dass Gottes Wort sich so erfüllt hat, wie es gesagt hat. Aber leider ist, wenn man heute in die Welt schaut, das heißt in die Gemeinde schaut das nicht so. Wir mögen es, so wie damals die Juden, uns befassen mit der Prophetie, was die Vergangenheit anbelangt. Aber kaum einer traut sich, auf die Zukunft zu schauen. So, wenn es um Prophetie geht, dann nutzt uns die Vergangenheit jetzt zu betrachten nicht wirklich so viel. Wir müssen uns mit der Prophetie auseinandersetzen, die für uns heute in die Zukunft blickt. Weil wenn wir nur zurückblicken, dann haben wir nichts erreicht. Die Juden waren genauso. Die Juden zur Zeit Jesu hatten ein klares Verständnis der Prophetie, der Zeichen, wann Jesus kommen sollte, wo Jesus geboren würde. All diese Dinge. Sie kannten die Texte. Aber als es geschah, haben sie es nicht erkannt und haben über die Vergangenheit diskutiert, aber haben die Stunde, die Zeit der Prophetie nicht gewusst. So, es mag jemandem Sicherheit geben, dass er denkt, ah, ich kenne die Prophetie der Vergangenheit, die 2300 Abend und Morgen, das kleine Horn, was auch immer. Aber das wird in diesen heutigen Tagen niemanden retten. In diesen heutigen Tagen müssen wir in der Gegenwart sein und wir müssen wissen, wo stehen wir, damit wir nach vorne gehen. Weil Prophetie hat eine Botschaft nach vorne, nicht nach hinten. Sie hat sich erfüllt in der Vergangenheit, aber sie hat eine Botschaft nach vorne. Und das müssen wir heute kennen. Weil Gott hat es uns offenbart. So, die Verkündiger der Prophetie nennt man Propheten. So, Propheten verkündigen von wo? Der 2. Petrus 1, 19 bis 21 sagt, und wir haben desto fester das prophetische Wort, und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Also was haben wir? Ein Licht. Dass das scheint auf einem dunklen Ort. Das bezieht sich auch auf das Gesetz Gottes. Ja, wenn wir Psalm 119 nehmen, dann ist es identisch. Weil man kann Prophetie und Wort und Gesetz voneinander nicht trennen. Sie sind eins, sie sind Teile ein und desselben Wortes und Charakters Gottes. So jeder, der das prophetische Wort kennt, führt dazu, dass er ein Licht geben kann in einem dunklen Ort. Und wenn die Welt heute in der Finsternis steckt, dann müssten heute die Menschen, die die Prophetie verkündigen, und die Prophetie verkündigen, sind nicht unbedingt Propheten, wenn sie es aus der Bibel nehmen. Sie sind Verkündiger einer Prophetie. Man könnte sie Propheten nennen, aber der Prophet ist derjenige, der es von Gott empfangen hat und weitergibt. Aber wir müssen heute das, was wir empfangen haben von Gott, das offenbart ist, weitergeben. Und es wird ein Licht sein am dunklen Ort. Und ihr seht, bis der Tag anbreche. Welcher Tag? Es ist der Tag Christi. Es ist das Kommen Christi. Das heißt, die Prophetie bringt uns zum Tag Christi. Und der Morgenstern aufgehen in unserem Herzen. Wann wird der Morgenstern aufgehen in unserem Herzen? Wann werden wir eins sein mit unserem Heiland bei seinem Kommen? Und da sollt ihr für das Erste wissen, dass keine Weissagung in der Schrift geschieht aus eigener Auslegung. Das heißt, sie ist ausgelegt, man kann sie erkennen, weil sie aus vielen Blickpunkten ausgelegt wird, und das Gesetz, haben wir ja gesehen, brauchen wir unbedingt, damit wir sie auslegen können. Denn es ist noch nie eine Prophetie oder Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben von dem Heiligen Geist. Das heißt, eine Prophetie kann nie von einem Menschen kommen. Sie ist immer Gottes Werk, so wie wir vorher gesehen haben. Der Mensch ist nur der Vermittler der Botschaft Gottes. Und wenn er jetzt selbst ein Wort von Gott bekommen hat oder ob er das Wort aus der Bibel nimmt und verkündigt, er ist im Auftrage Gottes unterwegs, getrieben vom Heiligen Geist. Jetzt gibt es zwei Arten von Propheten. Und es gibt die wahren Propheten, die haben eine sehr deutliche Botschaft. Ihr werdet sehen, es gibt immer ein Muster der Botschaft eines wahren Propheten. Er verkündigt immer Gericht, er ist immer ein Warnender und er führt zur Buße und Umkehr. Wenn wir nur Jesus nehmen, als er seine Jünger wegschickt, sagt, geht und sagt, das Königreich ist nahe beigekommen. Was ist das? Nichts anderes als eine prophetische Botschaft. Das Königreich ist beigekommen. Und jeder weiß, das Königreich, das herbeigekommen ist, er ist verbunden mit Gericht. Wenn wir die erste Engelsbotschaft nehmen aus Offenbarung 14, 7, 6. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. So ein wahrer Prophet schaut auf Gericht. Wir können auch die erste Verheißung nehmen, die wir gesehen haben, die erste prophetische Aussage, 1. Mose 3, 15. Was ist es außer Gericht, dass er der Schlange den Kopf zertreten wird? So eine wahre Prophetie bezieht sich immer auf ein Zukunftsereignis, was mit Gericht verbunden ist. Deshalb beinhaltet es immer Warnungen und führt zu Buße und Umkehr. Wie war Johannes der Täufer? Er hat doch von dem kommenden Messias verkündigt und er hat eine Botschaft der Buße verkündigt, der Umkehr zu Gott, der Bekehrung. Das ist ein wahrer Prophet. Dieses sind die Inhalte eines wahren Propheten. Dann gibt es natürlich die falschen Propheten. Und die falschen Propheten haben auch eine Botschaft. Und sie unterscheidet sich von der der Wahren. Sie verkündigen nämlich Erlösung. Sie versprechen die Errettung, schon bevor das Gericht tagt. Sie bestätigen und sie ermutigen. Das heißt, ihr seht, da ist ein klarer Tenor, der stattfindet. Wir haben ein Beispiel in der Heiligen Schrift in Jeremia 28 von einem falschen Propheten und von einem wahren Propheten. Und der falsche Prophet, der heißt hier Hanania, der nimmt dem Jeremia das Joch ab, das er trägt, damit er zeigt, ihr werdet in die Gefangenschaft nach Babylon gehen. Und er verkündigt, dass in 2 Jahren alles wieder gut sein wird, das Joch wird gebrochen und die Leute werden erlöst werden. Ihr könnt es euch durchlesen, ich habe nicht die Zeit, das zu tun. Und dann antwortet Jeremia ihm ab Vers 7. Nein, ab Vers 5. Da sprach der Prophet Jeremia zu dem Propheten Hanania, in Gegenwart der Priester und des gesamten Volkes, die im Hause des Herrn stunden. So, sie sind also im Hause des Herrn. Und sagte, Amen, der Herr tue also. Ist doch schön. Ein Propheten, der was Gutes verkündigt, da muss man doch Amen sagen, oder? Der Herr bestätige dein Wort, das du geweissagt hast, dass er die Gefäße aus dem Hause des Herrn von Babel wiederbringe, an diesen Ort samt allen Gefangenen. Aber doch höre auch dies Wort, das ich vor deinen Ohren rede und vor den Ohren des ganzen Volkes. Die Propheten, die vor mir und vor dir gewesen sind, von alters her, die haben wieder viel Länder und große Königreiche geweissagt, von Krieg, von Unglück und von Pestilenz. Das ist also keiner vor ihnen von Befreiung, von Erlösung, prophezeit. Wenn aber ein Prophet von Frieden weissagt, dann wird man kennen, ob ihn der Herr wahrhaftig gesandt hat, wenn sein Wort erfüllt wird. So, wenn ein Prophet von Frieden spricht, dann passt das in das Konzept der ganzen Heiligen Schrift nicht hinein. Weil ein Prophet, die vor ihnen gewesen ist, haben von geweissagt von Krieg, von Unglück, von Pestilenz. Also immer von Gericht, von Warnung, von Buße und Umkehr. So, wenn wir heute uns anschauen, dann werdet ihr sehen, dass es viele falsche Propheten gibt, die beruhigen, die sagen, es ist Friede, wir werden gewinnen, wir werden siegen, wir müssen uns ermutigen. Aber keiner spricht vom Ernst der Stunde und von der kurzen Zeit, die uns noch bleibt, für dieses Gericht uns zuvor zu bereiten. Keiner warnt und sagt, die Zeit ist kurz, kehret um. Nein, wir ermutigen uns so, wie wir sind. Ein Prophet ermutigt nicht. Ein Prophet hat eine klare Botschaft der Warnung. Schaut euch sie alle an und findet einen, der nicht so gesprochen hat. Und dann werdet ihr sehen, was heute in der Realität passiert. Es gibt noch einen anderen Aspekt. Die wahren Propheten sind wenige, sind eine Minderheit. Und die falschen Propheten sind viele, sind eine Mehrzahl. Das war schon immer so. Und eines der Geschichten, wir haben nicht die Zeit, sie zu lesen, aber ich ermutige euch, sie zu lesen in 2. Chronik 18. Da will Josaphat in den Krieg gehen, weil Ahab ihn gebeten hat, mit ihm in den Krieg zu gehen. Und da gibt es 400 Soldaten, 400 Propheten, die gefragt werden, weil der Josaphat, der König von Judas, will nicht mit Ahab, dem König von Israel, einfach in den Krieg gehen, ohne dass er den Herrn zuvor fragt. Und der Chor der Propheten sagt alles in dieselbe Richtung. 400 an Zahl. Jetzt ist aber Josaphat etwas misstrauisch. Ihr müsst immer wissen, wenn es Menschen gibt in einer Mehrzahl, die alle ins selbe Horn blasen, dann kann da etwas nicht stimmen. Als diese ganzen Geschichten anfingen von der Situation, die wir jetzt haben, und ich gesehen habe, dass es keine kritische Stimme in den Medien gibt darüber, habe ich gesagt, etwas stimmt an dieser Sache nicht. Da muss es jemand geben, der was dagegen hat, der seine Stimme erhebt und sagt, hallo, lasst uns doch mal nachdenken. Und Josef hat gesagt, sind das alle Propheten, die du hast? Und der Ahab sagt, nein, ich habe noch einen, aber der hat noch nie was Gutes über mich geweissagt. Das ist typisch prophetisch, nicht? Sagt er, bring ihn her. Und man holt den Micha. Und unterwegs sagt ihm der den holt und sagt, schau, sag so wie die anderen Propheten, weil sie haben alle den König ermutigt. Ermutigt. Das Wort Ermutigung ist heute das wohl, das Zauberwort dieser Tage. Wir müssen nicht ermutigt werden, wir müssen gewarnt werden, liebe Leute. Wir stehen in den letzten Sekunden dieser Weltgeschichte und wir werden ermutigt. Die wahre Ermutigung ist die Warnung und die Umkehr und die Erkenntnis, dass wir in einem furchtbaren Zustand sind, aus dem wir raus müssen. Und jetzt kommt der Micha und sagt, ich werde nur das sagen, was der Herr mir sagt. Aber er kommt an und sie sagen ihm, sag uns, sollen wir gehen? Und Micha sagt, ja, geht alle vor, ihr werdet gewinnen. Aber er muss es sarkastisch gesagt haben. Er muss es gesagt haben in einem Ton, wo der Josaphat und der Ahab nicht mitglücklich waren. Weil sie haben von ihm etwas anderes erwartet. Und dann sagen sie ihm, wir beschwören dich, sag uns, ist das das Wort des Herrn? Und dann sagt der Prophet, ich sah das Volk auf den Bergen Israels ohne König. wie Schafe ohne Hirten. Und er sagte Ahab zum Josaphat, siehst du, er sagt uns immer, hat mir noch nie was Gutes geweissagt. Und dann bringt der Micha eine Geschichte und zeigt, dass Gott einen Geist geschickt hat in all die falschen Propheten. Genauso wie in Thessalonicher wir letztes Mal gesehen haben, dass Gott einen Geist schickt, das heißt, er schickt ihnen dass sie glauben der Lüge. Ab einem gewissen Grad, wenn der Mensch sich widersetzt, dann schickt Gott ihm einen Geist der Verwirrtheit, so wie bei Saul. Und er erklärt ihnen, dass die falschen Propheten alle von diesem Geist besessen sind, sozusagen, der sie alle dazu bringt, dass Ahab in den Krieg geht unbedingt, damit er dort stirbt. Und was machen sie am Schluss? Sie gehen in den Krieg. Aber der Ahab sagt, ich verkleide mich, weil, dass sie mich nicht sehen. Und der König Josaphat ist aber im Königswagen gefahren und dann haben die Feinde gesagt, wir wollen nur den König Ahab, wir wollen das Volk nicht bekämpfen. Und dann haben sie den Wagen des Königs Josaphat umringt und haben, als sie gesehen haben, dass es nicht der Ahab ist, haben sie in Ruhe gelassen. Und dann sagt die Schrift, da ist ein Krieger, der zieht auf Zufall seinen Bogen und schickt einen Pfeil ab. Und der Pfeil trifft Ahab in die Brust zwischen seinem Panzer. Und Ahab stirbt an dem Tag, genauso wie der Prophet gesagt hat. Weil der Ahab ist gegangen in den Krieg und hat gesagt, behaltet ihn, wenn ich gut zurückkomme. Und hat der Micha gesagt, wenn du gut zurückkommst, dann hat der Herr durch mich nicht gesprochen. So, meine Lieben, wir müssen wissen für heute, was ist ein wahrer Prophet? Ein wahrer Prophet in der Bibel spricht von Warnung, von Buß und Umkehr. Und wir haben drei Engelsbotschaften zu verkündigen, die haben nichts mit Ermutigung zu tun. Die haben nichts mit Bestätigung zu tun. Die haben nichts mit Errettung zu tun, sondern nur mit Gericht, mit Warnung und Umkehr. Diese Engelsbotschaften haben keine Ermutigung in sich, aber sie sind die größte Ermutigung, weil sie bringen den Menschen dorthin, wohin soll. Wir haben letztes Mal gesehen, dass die Prophetie von Anfang an in der Geschichte da ist. Und ich will es nur durchgehen, um zu zeigen, dass Gott zu allen Zeiten Menschen gehabt hat, durch die er gesprochen hat, die seine Propheten waren, die immer von der Zukunft gesprochen haben und die immer eine Warnungsbotschaft hatten, ganz egal, um welche Zeit sie gelebt haben. Und das können wir jetzt sehen, dass Gott nur durch die Überzeugung des Verstandes den Menschen erreichen kann. Und er muss ihm seinen Zustand klaren. Henoch war ein Prophet. Judas beschreibt ihn, er hat verkündigt die Wiederkunft mit seinen 1000 Engeln. Henoch hat eine Warnung des Gerichtes verkündigt. Er hat zur Umkehr und zur Buße geführt. Noah war ein Gerichtsverkündiger. Noch ein wenig und der Regen wird kommen. Er hat gewarnt. Er hat auch eine Rettung gemacht. Hat niemanden ermutigt, zu bleiben, wie er ist. Abraham, ein Prophet. Er wird gerufen, aus seinem Land zu gehen, um eine Botschaft zu bringen von einem zukünftigen Land. Und er lebt durch den Glauben in Kanaan, in Zelten, weil er wartet auf die Stadt, die einen festen Grundmauer hat, die klar ist. Die 12 Stämme Israels, sie wurden gerufen, als Licht in der Welt zu sein. Sie sollten warnen, sie sollten zeigen, wie Gott ist. Die 12 Apostel wurden gerufen, als Propheten in dieser Welt zu sein. Sie sollten Gottes Liebe offenbaren. Sie sollten Klarheit bringen über die Zukunft. Und sie haben verkündigt und haben gewarnt. Und jetzt kommen wir zur letzten Gruppe, die 144.000, die das ganze Licht erfüllen sollen. Was werden sie sein? Sie werden die dreifache Engelsbotschaft verkündigen. Sie werden eine Botschaft haben, die warnt und warnt und sagt, es gibt das größte, die dritte Engelsbotschaft sagt, es ist der größte Schaden, den jemand haben kann, ist, wenn er das Mahlzeichen des Tieres annimmt. Das sind die Propheten, die geweissagt haben im Namen Gottes über die Jahrtausende. Und jetzt müssen wir verstehen unsere Zeit. Wir haben letztes Mal gesehen, dass wir in diesem Abschnitt leben, in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte. Und wir müssten das Licht der Erde sein, aber wir sind Laodicea. Wir ermutigen, wir bestätigen, wir sprechen von Erlösung, nicht von Warnung, von Gericht und von Buße und Bekehrung. Deshalb hat Gott jetzt die Stunde der Versuchung gebracht und wir leben heute. Und jetzt gab es schon sehr viele Vorträge in diesen Tagen, seitdem diese Krise ist, über Matthäus 24. Und der Mainstream, das heißt das, was fast jeder, der über Matthäus 24 gesprochen hat, sagt, es sind noch nicht alle Zeichen erfüllt. Das heißt, es gab schon immer Pestilenz. Dabei geben sie dieser Krise den Namen Pestilenz, das wiederum eine Missdeutung der Schrift ist. Keine Einsicht über die Zeit. So, deshalb möchte ich nur die paar Texte hervorheben, die uns zeigen, dass wir falsch liegen, wenn wir sagen, jetzt ist nicht die Zeit. Es steht ab Vers 7, sagt, ab Vers 8, oder lesen wir noch 7, denn es wird sich empören, ein Volk über das andere und ein Königreich über das andere, und werden sein Pestilenz und teure Zeit und Erdbeben hin und wieder, da wird sich allererst die Not anheben. Alsdann werden sie euch überantworten in Trübsal und werden euch töten. Und ihr müsstet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden sich viele ärgern und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Da stehen wir doch. Und dieweil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Wenn es einen Punkt gibt, der heute da ist, die Ungerechtigkeit nimmt überhand. Aber sie nimmt überhand unter einem schönen Bild. Wir wollen den anderen schützen. Mit Ungerechtigkeit, mit Übertreten des Gesetzes. So wollen wir uns und die anderen schützen. Meine Güte, wir haben es nicht erkannt. Weil wir blind sind. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. So, wo stehen wir? Und ich sage, wir stehen bei Vers 8. Wir stehen an diesem Vers, an dem ganz klar und deutlich ist, die Not muss sich anheben. Und sie hebt sich an. Aber wenn ich jetzt nicht erkenne, was zu tun ist, dann werde ich auch nie verfolgt. Ihr müsst wissen, dass die das Wort nicht erheben, die nicht eine andere Botschaft haben wie die Welt, die werden nie verfolgt. Wieso auch? So, Verfolgung wird nur kommen, wenn das Volk Gottes aufwacht. Vorher gibt es keine Verfolgung. Wenn sie ihre Stimme erheben und sagen, das ist Unrecht, was passiert auf dieser Welt. Wenn sie eine Trompetensache haben und sagen, das ist das Zeichen seines Kommens. Tut Buße und bekehret euch. Aber man wird nie verfolgt. Geht man mit der Masse? Man wird nie verfolgt, denn die falschen Propheten sprechen von Frieden, von Ermutigung, von Wohlstand, von Erfolg. Das spricht das hier nicht. Das Evangelium wird in diesen letzten Tagen nicht in Frieden verkündigt werden können. Und es konnte auch nicht gefriedigt in Frieden verkündigt werden. Es muss durch Trübsal verkündigt werden. So ist es gewesen in der Vergangenheit. Der Jeremia hat gelitten, alle Propheten haben gelitten. Und so werden auch die, die heute das Volk Gottes sind, leiden müssen. Aber ihr seht, nur wer beharret bis ans Ende, der wird selig. Weil es mögen viele losgehen. Aber wer beharrt denn bis ans Ende? Doch nur der, der in der Trübsal steht, der, wenn man Ungerechtigkeit ihm tut, in ihm die Liebe nicht erkaltet. Wenn er bleibt dort, wo er ist, wenn er erkennt, ich gehe doch nicht gegen die Liebe vor, mit der Ungerechtigkeit. Ich werde mich doch nicht schützen vor meinen Verwandten. Ich werde mich nicht schützen vor den Menschen, die Hand auf sie nicht zu tun oder Angst zu haben, sie könnten mich anspucken. Sowas gibt es nicht in einem Christen, in einem wahren Verkündiger des Wortes, in einem, der mit Gott lebt, in dem wird die Liebe nicht erkalten. Aber dafür wird er verfolgt werden, weil er hat eine klare Botschaft, er hat eine klare Richtung. So, wir müssen zuerst verfolgt werden, bevor wir das Evangelium in der größten und schönsten Klarheit verkündigen werden. Und ihr werdet sehen, hier steht in Matthäus 24 am Ende: Darum wachet, denn ihr wisset nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird. Geht es denn zu wissen die Stunde? Weil Jesus sagt, die Stunde weiß niemand, nur der Vater im Himmel. Geht es jetzt um die Stunde seines Kommens? Deshalb soll ich wachen? Oder soll ich wachen für den Moment, wo die Entscheidung getroffen wird? Wann soll ich wachen? Wenn er kommt, ist das Wachen vorbei. Wenn Jesus kommt, ist der Wächter. Hat er sein Werk getan oder nicht getan? Und in der Bibel werden die Propheten als Wächter beschrieben. Sie rufen aus, ein Wächter warnt vor dem, was kommt. Er schaut weit hinaus in die Zukunft und er sagt, es kommt. Und wenn ein Wächter nicht mehr warnt, lest euch mal die Texte über die Wächter, dass sie schlafen, dass sie nicht da sind, wo Gott sie haben will. Die Wächter sind die Propheten, aber sie rufen ja heute Ermutigung, Bestätigung, Erlösung. Oh ja, sie nehmen die Texte hier und sagen, hebet eure Haupte, denn eure Erlösung naht. Richtig. Aber in welchem Zusammenhang tun wir das? Für die, die Einheimischen sind, die hier aus der Sichtung herauskommen, die werden ihre Häupter erheben. Aber soll ich mein Haupt erheben, bevor ich weiß, wo ich stehe? Bevor mein Herz bekehrt ist? Wachen macht keinen Sinn für die Zeit und Stunde, die Jesus kommt, weil sie ist ja nicht gesagt. Wachen und beten bedeutet zu wissen, wann die Stunde schlägt, die zu diesen ganzen Ereignissen führt. Und Jesus hat sie in Matthäus 24 und den anderen ganz deutlich gemacht. Wenn wir jetzt nicht erkennen, wo wir stehen, dann werden wir für immer schlafen. Dann werden wir für immer schlafen. Wenn das Sonntagsgesetz kommt und das Mahlzeichen des Tieres, ist alles vorbei. Dann wird nur öffentlich, wie ich gesagt habe letztes Mal, gesichtet. Es werden wenige übrig bleiben. Aber Gott hat durch wenige immer das Ziel erreicht. Nicht durch viele, weil es ja seine Macht, die dadurch zum Tragen kommt, durch ein paar, durch 12 Menschen hat er die ganze Welt evangelisiert. Durch 144.000 wird er die ganze Welt erleuchten. Sicherlich werden noch andere dabei sein, aber die schließen sich ihnen an. Sie werden den lauten Ruf der drei Engel verkündigen. Und der dritte Engel mit der größten Warnung, mit der ernstesten Sache, weil jeder, der das Mahlzeichen annimmt, wird den Zorn Gottes kosten. Keiner, der das Mahlzeichen des Tieres annimmt, hat noch eine Chance zurückzugehen. Es ist die letzte Warnung. Und jetzt stehen wir an dieser Schwelle der Vorbereitung. Wir können diese Botschaft nicht geben, es sei denn, wir sind rein und heilig und vollkommen. Das geht nicht. Deshalb müssen wir jetzt aufwachen. Jetzt ist die Botschaft, der Bräutigam kommt, ist noch nicht da. Aber er kommt. Wenn wir jetzt nicht der Trompete einen klaren Ton geben, dass er jetzt kommt, wer soll es sagen? Er kommt noch nicht. es müssen sich noch andere Ereignisse erfüllen. Nun, die erfüllen sich entsprechend unserem Verhalten, unseres Glaubens. Paulus schreibt den Hebräerbrief, um klarzumachen, für uns heute, dass wir wissen müssen, wann die Zeit ist, wann er kommt. Wann es Zeit ist, aufzustehen vom Schlaf. Und jetzt ist die Zeit. Man könnte sagen, ja, es war ja immer schon so. Nein, jetzt ist die Zeit. Das heißt, es wird keine andere Gnadenzeit mehr geben, wenn jetzt wir nicht wach werden. Es wird sie nicht geben, meine Lieben. Ihr könnt planen für 3-4 Jahre hinaus und sagen, wir wollen das und jenes tun. Und es wird nicht mehr die Zeit sein. Die Zeit durch, ich sage jetzt mal, Sanatorien oder durch Evangelisationen die Welt zu erreichen, ist vorbei. Ist vorbei. Es wird durch Trübsal, durch schwere Trübsal, wird das Evangelium an die Heiden gebracht. Es ist nicht mehr hat nicht mehr mit Freiheit zu tun. Unter Verfolgung wird der Spätregen ertönen und erschallen. Nicht in Freiheit, in irgendwelchen Orten, wo man sich versammeln kann. Das ist vorbei. Der Zug ist abgefahren. Wir haben es nicht genutzt, wie wir sollten. Aber jetzt können wir uns bekehren und können sagen, jetzt wollen wir so stehen vor Gott, dass wenn wir verfolgt werden, wir stehen zur Wahrheit, egal was kommt. Weil wir werden nur unter Verfolgung, wird das Evangelium an die ganze Welt kommen. Und das nicht durch schöne Seminare, das nicht durch irgendwelche Veranstaltungen, die wir weltweit ankündigen, nein. Wir werden dazu gezwungen werden, vor der Welt zu stehen. Gott wird uns vor die Welt stellen, vor die Richter, vor die Könige, vor die Herrscher dieser Welt. Wir werden in allen Nachrichten sein. Das Evangelium wird nicht so verkündigt werden, wie wir einmal die Chance hatten. Die Zeit ist vorbei. Wir werden unter Anschuldigungen, unter Anklage, unter Schmerz und Leid den Spätregen verkündigen. Umso heller wird erscheinen, umso stärker wird die Botschaft sein. Aber in Frieden, so wie wir bisher hatten, alles zu tun, die Stunde wird nie mehr kommen. Deshalb schauen wir uns schweren Zeiten entgegen. Aber in diesen schweren Zeiten wird Gottes Volk, die alle hineinkommen, die Bekehrung der Heiden, sie werden zur Ruhe gelegt, sie werden Märtyrer geben. Es wird schwierig sein. Aber die Liebe Gottes wird uns halten und wir werden die Warnung tragen, bis wir niemanden mehr zu warnen haben. Wenn alle das Mahlzeichen des Tieres haben, außer die 144.000, dann ist unser Job getan. Dann waren wir wachsam heute, damit wir uns vorbereiten für die schwere Zeit. Dann kommt nur noch der letzte Test der 7 Plagen für uns als Volk Gottes zu bestehen, dann haben wir keinen Job mehr zu tun. Wir müssen nur noch festhalten an dem, was wir errungen haben. Wir können niemanden mehr evangelisieren. Wir können niemandem mehr eine Botschaft bringen. Wir müssen uns, und das jeder allein, ja, vielleicht sind wir 2-3 zusammen, wäre ja schön, irgendwo versteckt. Aber dann ist die Zeit des Versteckens gekommen. Bis dahin sind wir im Zentrum der Aufmerksamkeit. Und danach, wenn nichts mehr zu tun ist, ist nur noch die Flucht, um festzuhalten, was wir haben, da. Und dann werden wir hören, die Stimme Gottes, wenn er den Himmel öffnet, an dem Tag, wo wir getötet werden sollen, und er wird uns dann ankündigen, die Stunde und den Tag, wann Jesus kommt. Und dann werden wir ihn sehen. Zusammen mit denen, die hier zur Ruhe gelegt worden sind. Die haben nämlich den Vorteil, sie müssen durch die 7 Plagen nicht gehen. Aber sie haben den Vorteil, sie können Jesus kommen sehen, weil sie werden auferweckt vom Vater, wenn er die Stunde angibt, wenn er kommt. Das ist die Sonderauferstehung. Und dann kommt die 1000 Jahre im Himmel, wo wir mit Gott sein werden, und auf Erden ist nur noch Satan gefangen. Und danach kommt das Endgericht, die Auferstehung der Ungerechten. Und das Ganze hat ein Ende. So, was zählt denn heute? Heute zählt, aufzuwachen. Heute zählt, die Stunde zu erkennen. Und hätten wir die Prophetie nicht, wüssten wir es ja nicht. Aber die, die Augen haben und Ohren zu hören, Augen zu sehen und Ohren zu hören, die werden heute aufwachen. Nicht viele. Von 32.300 sind viel weniger als 10%, die übrig bleiben werden. Die Frage ist nur, willst du unter ihnen sein? Willst du jetzt wahrnehmen die Stunde und sagen, ich stehe zum Recht und wenn es mich das Leben kostet, ich werde die Kompromisse, die mir jemand auferlegt, nie annehmen, weil ich nicht kann lieblos leben in dieser Welt. Auch wenn ich dafür vor Gericht komme, auch wenn ich davor leiden muss, ich stehe zu meinem Gott, so wie Jeremia zu seinem Gott gestanden ist, so wie die anderen Propheten treu waren, ist die Frage, ob du auch treu sein wirst, ob du festhältst und beharrst bis ans Ende. Gott gebe uns die Gnade, dass wir unter ihnen sind, die den Sieg erringen und die die Welt warnen vor den Tagen, die da kommen, weil es werden böse Tage sein. Dafür musst du bereit sein. Dafür musst du jetzt, wo noch ein bisschen Frieden ist, jetzt, wo du noch kannst, muss dein Herz vollkommen werden. Und Gott gebe uns diese Gnade. Amen.